Hallo, hallo, da sind wir. Die beleuchteten Brüder sitzen sich gegenüber und haben jetzt hoffentlich mal die richtige Mikrofoneinstellung gewählt.
Ja, davon gehe ich aus.
Gut.
Sie strahlt mich an mit einem weißen Schein.
Die richtige Einstellung.
Die Einstellung strahlt mich an.
Mit einem weißen Schein. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir sind beieinander und ich weiß nicht, bisher ist eine komische Energie, die, glaube ich, primär von mir ausgeht.
Von dir geht die aus?
Ja,
die
eine komische Energie? Ich weiß nicht. Du stellst Fragen, ja, ich antworte einsilbig.
Du antwortest ja einsilbig. Aber ich stelle sie auch sehr offensiv. Vielleicht ist das Problem. Ich habe viel...
Ja, so unkonkret, so allgemein. Wie ist...
Naja, ich wollte zum Beispiel von dir wissen, und alle ZuhörerInnen auch, wie du dich jetzt fühlst, wo du so lange deine Analogie zum Strand beschrieben hast, mit dem heißen Sand zwischen deinen Zehen und dann kannst du rein, aber du kannst auch nicht ganz rein, dann gehst du ein bisschen weiter und ich habe schon damals gesagt, sagte ich eben, ich warne dich, zu weit reinzugehen, denn dann gibt es gar keinen Unterschied
mehr. Aber ich kann mir doch nicht aussuchen, wie weit ich reingehe. Das passiert doch automatisch.
Weil innerlich vielleicht doch schon.
Ich kann meine Gefühle kontrollieren innerlich.
Manche können das.
Aber doch nicht solche, sowas wie...
Also,
Erleichterungsgefühle kannst du doch nicht.
Du hast ja gesagt, dass dein Bild so gut ist.
Mhm.
Und in dem Bild könntest du schon bestimmen, dass du noch nicht weiter reingehst. Könntest du einfach mit den Knöcheln.
Wenn es sich doch schon so angefühlt hat.
Kann
ich habe doch nur meine Gefühle beschrieben.
Du meinst, es hat sich, obwohl du vielleicht mit den Knöcheln im Wasser stehst, kann es sich schon so anfühlen, als ob man bis zum Hals im Wasser ist. Also, um jetzt in dem Bild zu bleiben.
Ja, ich finde, du invalidierst meine Gefühle.
Okay.
Das ist kein guter Start.
Oh, okay, vielleicht will ich einfach nur Kritik an deinem gefeierten Bild äußern.
Vielleicht bist du neidisch. Vielleicht. Bist du einfach nur neidisch.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du es hinter dir hast. Herzlichen Glückwunsch dazu ganz offiziell nochmal.
Herzlichen Dank. Vor zwei Tagen.
Ja.
Heute ist der 3. September, 17.03 Uhr.
Und es war gut.
Es war gut.
Hat es irgendwie Freude gemacht oder war es einfach nur ein notwendiger letzter Gang?
Notwendiger letzter Gang. Es war ja online, da habe ich ja auch so aus meinem Schlafzimmer rausgemacht. Okay. Also war jetzt nicht mehr so, eigentlich fahre da extra hin oder so.
Und dann warst du fertig und dann hast du aber nichts mit dir damit gemacht.
Naja, danach kam die liebe Anne zu Besuch und wir haben einen Sekt, Frühstücksbrunch gemeinsam gemacht.
Na, das ist doch was.
Ja. Und dann haben wir noch ganz lange auch gespielt und abends haben wir dann Fußball geguckt. Dortmund gegen HEBC.
Oh Gott, da waren überall in der Stadt waren Leute in Dortmund-Trikots und ich kann das nicht erklären, weil die gerade zwei Tage vorher gegen den HSV gespielt hatten.
Ja.
Ja, ich dachte vielleicht, ich wusste auch nicht, ob es ein Heimspiel war gegen den HSV oder ein Auswärtsspiel. Also
auswärts. Also aus HSV-Sicht in Dortmund war es.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich dachte irgendwie, sind die einfach zwei Tage geblieben, weil es so eine schöne Stadt ist und warum tragen sie immer noch ihre Trikots oder wollen sie unter die Nase reiben, dass sie 2-0 gewonnen haben und überall Flagge zeigen? Oder sind das vielleicht die Menschen, die in Hamburg wohnen, aber Dortmund-Fans sind? Und jetzt, da habe ich auch gedacht, das wäre doch schön eigentlich, nach jedem Sieg eines Bundesliga-Teams, wenn dann die Fans, die in der Stadt wohnen, eine Woche lang die Trikots tragen. Um die Stadt so einzufärben, nach dem Motto, die gehört jetzt eine Woche uns.
Wir haben die erobert. Ich glaube, da hätten sehr viele Fußballfans große Probleme.
Ja, weil Fußballfans keinen Humor haben.
Viele jedenfalls nicht. Ich glaube, du kannst so Hardcore-Köln-Fans also, nicht erklären, wenn die gegen Leverkusen verlieren in Köln, also, dass sie in Leverkusen
tieren. Also die Fans, die damit ein Problem hätten, die haben keinen Humor. Das will ich sagen. Nicht alle Fußballfans.
Das finde ich aber auch jetzt sehr verallgemeinert. Kann auch sein, dass ihnen dieser Aspekt nun so wichtig ist, dass sie da keinen Spaß verstehen. Aber generell sind es sehr humorvolle, lustige Leute.
Ja, glaube ich nicht.
Glaubst du nicht? Nee. Das verunmöglicht das. Du invalidierst auch hier sehr schnell eine ganze große Gruppe von Menschen.
Ja. Also ich finde, wenn man irgendeine Gruppe invalidieren kann, dann Fußballfans.
Ich würde das ehrlich gesagt nicht wollen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt bin ich kein großer, krasser Fan, aber Rostock spielt hier und dann müsste ich als Hamburger mit Rostock-Trikot, würde ich nicht wollen.
Nein, nicht du musst das machen, nur wenn du Rostock-Fan bist und in Hamburg wohnst.
Ach, die Leute, die Fans sind, ich dachte einfach so auch als Schmach.
Nein, das finde ich zu doll.
Und das findest du, wer darüber nicht lachen kann, hat keinen Humor.
Das finde ich nicht. Das möchte ich mich von distanzieren. Ich möchte meine eigene Aussage.
Aber ist ja auch provokant dann irgendwie.
Ja, aber ich finde, wenn alle damit gut leben können, dass es so eine Art auch Anerkennung vielleicht ist. Jungs, ihr habt es geschafft, alles gut, jetzt dürft ihr hier.
Ich bin als Elfjähriger mal, jetzt nicht spielabhängig, sondern einfach, weil ich mein Fantum nach außen tragen wollte, in einem kompletten Bayern-München-Dress, also mit Trikot und Hose, bei Mediamarkt in Netherfeld gewesen, ja, und wurde dann, als ich da mit dem Fahrrad wieder weggefahren bin, von fremden erwachsenen Männern mit einem Apfel beworfen. Und getroffen auch. Abgegessener Apfel.
Wie hast du dich dann gefühlt?
Fand ich irgendwie doof.
Ja, ne?
Ich wollt nicht gern mit Essen beschmissen werden.
aber ging das über das reine, oder? Du hast mich mit Essen beworfen, so als...
Ich hatte vor allem, glaube ich, ein bisschen Angst. Ich war 11.
Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, das ist schon krass.
Ja.
Ein Kind zu bewerfen.
Ja.
Das muss man erstmal bringen.
Kind, nur weil es ein Bayern-Trikot, ja, trägt. Das hat mich aber nur... Der Hass hat mich nur härter gemacht.
Ja, aber weißt du, hast es bis heute erinnert.
Ja, klar. Ich wurde nicht oft mit Essen beschmissen.
Hass macht hart.
Hass macht hart und Hass bleibt gut in Erinnerung.
Ja.
Deswegen klickt sich das auch so gut. Naja, wie geht's dir?
Ich habe was gut, weil ich habe heute eine gute Sache gemacht und da musste ich an dich denken. Du hast mir schon vor vielen Jahren, ich sag mal drei Viertel im Scherz, hoffe ich mal, Misogynie vorgeworfen, weil ich keine weiblichen Bands und Sängerinnen höre. Was ich einfach neutral festgestellt habe. Ich habe mich darüber gewundert. Ich meine, krass, das ist ja voll auffällig, wie wenig weibliche Musik ich höre. Und du hast mir das zu einem Zeitpunkt vorgeworfen, als Misogynie eigentlich noch total salonfähig war. Nicht so wie heute, wo das nicht mehr salonfähig ist, in manchen Salons. Und das stimmte natürlich nicht. Und inzwischen hat sich das also zum einen, ich habe da mal länger drüber nachgedacht, man hätte halt damals, und das hätte man auch machen können, aktiver danach suchen müssen, in seinem eigenen Geschmack. Man kann ja nicht einfach irgendeine Musik hören, die man kacke findet, nur weil sie von Frauen ist. Aber man hätte aktiver suchen müssen, weil schon, das ist ja auch das Ding, so auch Festivals und so, es war schon alles krass männlich dominiert in der Zeit. Und inzwischen hat sich das geändert. Wenn ich jetzt neue Musik entdecke, ist da viel häufiger, sind da viel häufiger Frauen mit drin. Aber ich höre halt viel tröpfchenweiser neue Musik als früher. Früher habe ich jede Woche vier neue Bands entdeckt. Und jetzt zwei im Jahr oder sowas. Und ich habe jetzt noch mal so ein bisschen in letzter Zeit darüber nachgedacht, was eigentlich die Bands sind aus dieser Zeit früher, wo ich hunderte Bands gleichzeitig gehört habe, die so geblieben sind. Die es geschafft haben, nicht nur in der Zeit wichtig zu sein, sondern die ich immer noch gerne höre, wo ich immer noch was in den Texten entdecke oder so, die mich irgendwie begleitet haben und daraus versucht, so eine Art übergeordneten, zeitlosen Musikgeschmack von mir zu bestimmen. Und dann habe ich ChatGPT damit konfrontiert und habe gesagt, pass auf, das sind Bands, die ich geil finde und zwar aus folgenden Gründen. Also ich kann auch Spotify sagen, mach ein Songradio an und da kriege ich auch Empfehlungen. Das habe ich auch in letzter Zeit gemacht, aber ich wollte es noch persönlicher haben, individueller. Und dann habe ich gesagt, außerdem finde ich es scheiße, dass ich so wenig weibliche Musik höre. Und jetzt möchte ich, dass du meinen Musikgeschmack nimmst mit allem, was mir daran wichtig ist und mit 20 geile Empfehlungen machst. Und dann habe ich ganz fantastische Empfehlungen bekommen. Und ich habe den ganzen Tag diese Bands gehört und diese Solokünstlerin. Manche waren wenig, also habe das dann so ein bisschen sortiert. So, ist ja klar, ist nicht alles ein Treffer. Das hat richtig, richtig, richtig gut funktioniert.
Und was sind da für geile Chayas dabei?
Ich kann dir das jetzt noch, muss ich beim nächsten Mal, kann ich dir vielleicht drei, vier, ich weiß nicht, so viele Namen.
Okay.
Ich habe die jetzt alle erstmal gefolgt und ein paar Songs reinkopiert in Playlists und so. Und das war eine richtig schöne Aktion, weil ich auf einen Schlag so einen richtigen Batzen neuer, guter Musik gefunden habe, die mega gut zu mir passt.
So halb kuratiert, ne?
Ja, durch mich selber irgendwie kuratiert.
Ja.
Durch eine Datenbank gejagt und fertig. Das war geil. Das hat mir gute Laune gemacht.
Das hat dir gute Laune gemacht?
Ja.
Okay, und jetzt freust du dich darauf, in den nächsten Tagen dich da weiter rein zu dingen? Also
genau.
Also hast du jetzt auch einfach generell gerade so einen Turn, wo du Lust hast, neue Musik für dich zu entdecken?
Ja, vielleicht auch, weil ich jetzt endlich meine ultimative Statistik, aus der ich dir schon ein bisschen zitiert habe, gefunden habe. Ich weiß jetzt endlich, aufgrund von StatsFM, der kostenpflichtigen App, habe ich mir einen Lifelong-Zugang gekauft für 6 Euro. Weiß ich jetzt, an welchen Wochentagen ich am meisten Musik höre, zu welcher Uhrzeit ich mehr Musik höre, in welchen Jahren ich, und da gibt es interessante Sachen. Ich habe zwischen 2006 und 2016, da habe ich angefangen mit Spotify, und 2020 oder so, habe ich jedes Jahr mehr Musik gehört, dann ist es wieder total runtergefallen und dann wieder jedes Jahr mehr. Es sind so zwei aufwachsende Stufen.
Mhm.
Was ist da los?
Kinder.
Nee, das passte nicht zusammen. Das war nach den Kindern schon deutlich.
Nach den Kindern.
Aber es ist sozusagen die ganze Zeit ein Anstieg mit einem Bruch zwischendrin. Finde ich total seltsam. Sowas liebe ich. Und ich kann von jeder Band kann ich jetzt sehen, welches ist der meistgehörte Song von welcher Band. Welche Bands höre ich eher am Wochenende, welche Bands höre ich eher am Abend oder am Morgen oder eher im Dezember oder so. Ist das richtig geil.
Also ich würde es teilweise auch interessant finden, aber gerade solche Sachen zu welcher Uhrzeit, welche Tageszeit und so weiter, wäre mir rede egal.
18 Uhr.
18 Uhr ist deine Musikzeit.
Hauptzeit. Und vormittags, komischerweise. Vielleicht bei der Arbeit.
Oder auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Ja, okay. Statistiken. Ich freue mich, dass du das für dich entdeckt hast, weil man muss dich ja nicht sehr gut kennen, um zu wissen, wie großer Freund du davon bist.
Wie geht's dir, großer Freund?
Ach, mir geht's immer noch ganz, ganz herrlich. Ich bin weiterhin noch im Urlaubsmodus. Jetzt morgen offiziell letzter Urlaubstag. Am Montag muss ich wieder ran. Aber ich bin ganz doll entspannt. Ich habe ganz viel erlebt und auch ganz wenig erlebt.
Ach stimmt, du hast erzählt, dass du dir auch teilweise echt schöne Sachen vorgenommen hast.
Ja, ich war jetzt zum Beispiel innerhalb von 7 Tagen 3-mal auf der Trabrennbahn Bahrenfeld zu 3 verschiedenen Konzerten.
Unter anderem bei den Toten Hosen.
Unter anderem alleine bei den Toten Hosen und die anderen Konzerte jeweils mit anderen Leuten zusammen.
Was waren die anderen beiden?
Nina Tschuba und Kraftklub.
Ja, ach ja, Kraftklub.
Und das Kraftklub-Konzert vergangenen Samstag war wohl das allerletzte Trabrennbahn-Konzert.
Ja, das habe ich gehört. Ja.
Und das ist ein bisschen schade, aber ich habe das Gefühl, ich habe das nochmal richtig gut mitgenommen, was mir die Trabrennbahn als Konzertlocation bietet.
Ja, das ist schade. Wegen Wohnungsbau, ne?
Mhm.
Naja, das ist auch sinnvoll.
Ja, nö.
Meinst du, Wohnungsbau ist egal, Mieten können steigen, soziale Spaltung ist okay.
Ja, also ich habe eine schöne Wohnung und ich fand eigentlich, ich mag ja gern große Live-Konzerte. Und es gibt keine gute Alternative in Hamburg zur Trabrennbahn in der Größe für Open Air.
Ja, aber dafür können jetzt noch mehr Leute hinziehen, die dann noch mehr auf große Konzerte gehen wollen und dann traurig sein.
Und dann nicht hingehen können.
Und dann sind sie so traurig, dass sie gute Musik machen und dann entstehen neue, großartige KünstlerInnen und daraus...
Weil gute Musik aus Trauer entsteht?
Ja.
Immer?
Aus Trauer über nicht vorhandene Konzertmöglichkeiten. Und dann können die in Duisburg auftreten, auf richtig fetten Venues.
Duisburg.
Und dann wird Duisburg ein Hotspot und dann ziehen die Leute aus Hamburg nach Duisburg und dann gibt es so einen Kreislauf. Und dann werden die Leute in Duisburg traurig.
Und dann ist wieder Platz für große Konzerte in Hamburg.
Dann bomben wir wieder mit so einer Planierraupe, hauen wir die Wohnung weg und machen wieder große Konzertarenen.
Ich möchte kurz einmal richtig stellen, dass ich schon Wohnungsbau auch gut finde und das schön finde, wenn Leute bezahlbaren Wohnraum angeboten bekommen. Und da kann ich dann auch auf eine schöne Konzertlocation verzichten. Ist schön, ist jetzt auch übertrieben, aber das sind halt sehr viele, sehr gute Konzerte gewesen, die meinen Musikgeschmack treffen.
Was war das Beste der 3 Konzerte?
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, was auf gar keinen Fall das Beste war, und das waren die Toten Hosen, was aber nur teilweise an den Toten Hosen lag. Vor allem lag es daran, dass ich, glaube ich, mit einer einzigen Ausnahme in meiner gesamten Konzertkarriere noch nie so einen scheiß Sound erlebt
habe. Ich habe davon gelesen. Das war sogar so in der Presse, dass der Sound so schlecht war.
Ich habe auch 2 Artikel mir hinterher durchgelesen, da war kein Wort von dem Sound. Ich bin froh, dass du das aber auch so gehört hast. Aber auch alle Leute um einen rum. Also ich bin auch, weil ich alleine war, sehr viel an verschiedene Orte gegangen, weil ich dachte, dann muss ich mich vielleicht weiter dahin stellen. Es hat im Grunde die ganze Zeit so geklungen, als wäre heftigster Sturm, wo man dann ja wirklich nichts dafür kann. Mhm. Aber war kein Sturm. Bei Nina Tschuba war definitiv viel mehr Sturm und der Sound war fantastisch.
Die armen Hosen, was haben die da falsch gemacht?
Ich habe keine Ahnung.
Bei ihrer Abschiedstour.
Keine Ahnung.
Wie war so die Setlist?
Ja, das war nämlich das zweite Problem. Also ich könnte ein locker 3-stündiges Toten-Hosen-Konzert von der Setlist so zusammenstellen, dass ich jeden Song absolut einen Knaller finde. Und davon haben sie vielleicht die Hälfte gespielt und die andere Hälfte war leider auch sehr viel Scheiß. Wannsee und so. Und dass sie an Tagen wie diesen spielen müssen, ist mir ja auch irgendwie klar, aber kann ja auch gut drauf verzichten. Aber da waren schon einige Songs dabei, auf die man, gerade wenn es so die letzte Tour ist und dass sie all die ganzen Jahre nicht gespielt haben, hat mich sehr traurig gemacht.
Das ist auch seltsam beim Abschiedstour, dass sie all die ganzen Jahre nicht spielen.
Also vielleicht machen die ja auch so wie es die Ärzte auf großen Touren machen, dass sie auch nicht immer dieselbe Setlist haben von Konzert zu Konzert. Bela B. war da. Das war ganz interessant, zumal ich zum ersten Mal gesehen habe, wie nur Bela B. alle Strophen von Schrei nach Liebe singt. Und da ist er irgendwann von der Bühne gefallen.
Von der Bühne
gefallen? Ja, er ist einfach von der Bühne gefallen.
Warum?
Ist nicht richtig ersichtlich. Er muss sich irgendwie vertan haben. dann war er weg. Und dann habe ich immer noch mal so ein bisschen singen gehört und dann auch wieder nicht. Und man war sich nicht sicher, ob er sich schwer verletzt hat. Das hat er aber, glaube ich, nicht. Und ganz zum Schluss war noch Vicky Leandros da. Und dann haben wir gemeinsam Ich liebe das Leben performt. Ja. Mit Campi, also mit den Toten Hosen. Das war sehr cool. Das war sehr cool. Und bei Nina Tschuber war als Überraschungsgaststar unangekündigt Bill Kaulitz. Und die Leute sind richtig apeshit gegangen, als der auf die Bühne kam. Aber die haben, also es gibt einen Song von Nina Tschuber als normalen Nina Tschuber-Song und nochmal mit einer Strophe von ihm, wo sie gemeinsam Refrain singen. Und
ja.
Den Song haben sie dann halt performt zum allerersten Mal live. Und die Leute waren richtig, also boah.
Das ist so krass, was die für einen zweiten Frühling erleben.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal eine Folge der aktuellen Staffel Kaulitz und Kaulitz gesehen, weil ich das schon echt unterhaltsam finde. Und ich bin, das ist, ich schwanke da sehr zwischen diesen einfach irgendwie. Es macht Spaß, den zuzugucken und es ist auch ein bisschen interessant. Aber so ganz durchsteige ich dieses Phänomen auch nicht.
Ich glaube, also, wir sind aber auch nicht Zielgruppe.
Also es wurde schon relativ klar, dass die damals für ziemlich viele Leute, die so eher am Rand der coolen Gesellschaft standen, echt wichtig waren als Repräsentationsfiguren und dass es auch irgendwie cool ist, dass da halt einfach drei so normale Jungs, die irgendwo bei McDonald's rumhängen, mit Bill Kaulitz zusammen Musik machen und einfach nicht, hey, guck mal, wir sind die freakige queere Band, sondern das ist einfach unser Kumpel oder Bruder und wir machen Musik mit dem, völlig selbstverständlich, dass das wohl für viele Leute schon eine große Bedeutung, was Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein und so anging und dass Bill Kaulitz es einfach so geil durchgezogen hat, trotz dem ganzen Hate und dem ganzen Kram, der da irgendwie gekommen ist.
Ja, und auch, das ist ja richtig, richtig dramatisch, wenn man das heutzutage sieht, wo er als 15-Jähriger interviewt wird und gefragt wird zu seiner Sexualität und sagen muss, ja, auf jeden Fall straight, auf jeden Fall Frauen, also, ne, ich bin nicht schwul, weil er das einfach sich nicht getraut hat oder ihm empfohlen wurde, es nicht zu tun.
Aber
das
dann eben doch.
Gewesen sein.
Und auch alleine sein Styling von Anfang an, das war schon, also das hat irgendwie alles, ist irgendwie alles, aber trotzdem checke ich nicht, wie das dann so und auch wie die immer noch mit ihrer Musik so erfolgreich sind, dass es immer noch so viele Leute gibt, die deren Konzerte sehen, weil ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen reingehört. Da ist, das ist halt so dünn. Also das ist irgendwie, das sind auch keine großen Pop-Hits oder so, die schreiben. Das ist halt einfach so irgendwie ein bisschen generische Musik.
Ja, ich glaube auch, wenn die jetzt nur Musik machen würden, immer noch, wären sie auf jeden Fall nicht so big in Business. Das hat schon auch viel mit den Rollen zu tun, mit dem jetzt in L.A. wohnen, da diesen Lifestyle fahren und das aber auch nach außen tragen und sich nicht dafür schämen und nicht irgendwie so typisch deutsch zu sagen, nee, über Geld redet man nicht, sondern einfach alles zu teilen, dann Heidi Klum Connection würde auch noch sein Teil. Und der Podcast ist ja auch unfassbar erfolgreich von den beiden.
Mhm.
Die sind ja auch irgendwie vorletztes Jahr auf Tour gewesen und haben die Barclays Arena damit ausverkauft, also in der Größenordnung einfach als Podcast.
Und dann siehst du denen zu, wie sie irgendwie shoppen gehen oder Waffeln backen und denkst so, ja, okay.
Und es gibt einfach auch nicht so viele deutsche Stars in Amerika.
Mhm.
Und natürlich sind die in Amerika jetzt nicht so big wie hier, aber trotzdem, allein durch ihre Nachbarschaft, hängen sie dann auf irgendwelchen Partys von George Clooney ab.
Mhm.
Und durch Heidi Klum natürlich auch noch mehr in diese Welt hinein. Also ich glaube, die bedienen viele Sehnsüchte, die in Deutschland nicht häufig bedient werden. Die sind, glaube ich, was sehr Besonderes. Das wäre mein Take. Aber
Sie werden das moderieren.
Jetzt dürfen Sie, ja, das, darauf freue ich mich ehrlich gesagt. Das stelle ich mir sehr gut vor.
Ich glaube auch,
sehr unterhaltsam. Ist auf jeden Fall wird das wahrscheinlich die beste Wetten-Das-Sendung seit langer Zeit werden. Könnte ich mir vorstellen. Dann kann ich dir berichten, ich bin jetzt 40 Jahre alt. Findest du das?
Ja, dann machst du jetzt den Punkt, ja.
Nee, ich mach den Punkt nicht. Ich bin 40 Jahre alt und hatte jetzt zum ersten Mal nach ganz vielen Jahren mal wieder eine, ich nenne sie Konterbier-Situation.
Mhm. Ich hatte noch nie eine Konterbier-Situation.
Ach Quatsch, auf einem Festival kannst du mir nicht erzählen, dass du da nicht mal ein Konterbier nutzen musstest und genutzt hast und dich gewundert hast, ach Mensch, das ist ja überraschend, das schmeckt ja schon wieder ganz gut.
Doch, ich hatte Konterbier-Situation.
Also das, vielleicht ist es auch meine persönliche Definition und du würdest es anders...
Nee, du hast komplett recht. Nicht viele, aber es gab sie.
Am Sonntag nach dem Kraftclub-Konzert, wo ich recht müde war und nicht so viel geschlafen hatte und eine gute Zeit beim Kraftclub-Konzert hatte, war ich relativ spontan um 13.30 Uhr im Millantor-Stadion zum St. Pauli-Spiel.
Oh ja.
und habe mich mit unserem gemeinsamen Freund, du kannst dir vorstellen, wen ich meine, um gegen 12 getroffen. Und da dachte ich dann, ich war ein bisschen zu früh da, dann kaufe ich doch schon mal 2 Bier. Und dann haben wir uns, als er dann kam, noch ein Bier für den Weg gekauft. Und im Stadion bestimmt auch noch mal 3.
Das ist aber kein Konterbier mehr. Das ist einfach vormittags besaufen.
Nee, das mittags, nicht vormittags. Das ist mir sehr wichtig. Aber es war halt diese Situation, boah, ich kann eigentlich nicht und dir vorstellen.
Ja,
und boah, eklig. Und dann hat man das erste so Hype drin und denkt, oh Mensch.
Also ich weiß, so dass ich früher, auch in wirklich trinkfesten Jahren, eigentlich die super feste Regel hatte, ich trinke nie 2 Tage hintereinander. Mhm. Weil ich immer gemerkt habe, auch wenn ich keinen Kater und so hatte, ich hatte keinen Bock auf Alkohol dann am nächsten Tag, gar nicht. Und es gab Ausnahmen wie so hochverdichtete, verlängerte Wochenenden oder Wochenenden, so Festivalgeschichten, wo das einfach nicht durchzuhalten war. In unserer Generation muss man sagen, heute, ich habe gerade gelesen, wieder die Jugendlichen, die Jugend trinkt so wenig wie nie zuvor. Immer,
und raucht immer mehr.
Immer spät, ja.
Mhm.
Das sind die ganzen E-Zigaretten wahrscheinlich, die das machen. Vapen und all der Scheiß. Also sie fangen später an und sie trinken insgesamt weniger und vor allem trinken viel mehr Leute gar nicht. Aber das rauschhafte Trinken, vor allem bei Männern, bleibt stabil, stark. Aber genau, in so solchen verdichteten Zusammenhängen habe ich durchaus dann mehrere Tage ineinander getrunken und festgestellt, dass das gut geht. Also, dass man wirklich, wenn man das eben insofern doch das Konterbier, dass man, wenn man einfach weitermacht, also kleiner Tipp an euch da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, euer Körper sagt euch stopp, sagt nein, lieber Körper, da geht noch mehr und der Körper wird überzeugt werden.
Ja, irgendwann folgt der Körper eurer Entscheidung.
Zumindest ein paar Jahre, bis ihr dann
die Rechnung zahlt. Du hast in verdichteten Momenten festgestellt, dass man sich gut nochmal verdichten kann.
So, ach, lange her. Ich habe auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Jahre nicht mehr 2 Tage hintereinander Alkohol getrunken.
Also auf die Art und Weise ich auch nicht.
Ich habe neulich,
war es was Besonderes.
Ich habe neulich auch mal festgestellt, dass ich glaube, es gibt einfach deutlich mehr Wochen, in denen ich keinen Alkohol trinke, als es Wochen gibt, in denen ich Alkohol trinke.
Okay.
Inzwischen, in meinem Leben.
Ich habe einen kleinen Callback. Und zwar.
Okay, sagt er dann nur.
Ja, was soll ich dazu sagen? Glückwunsch. Gut gemacht.
Gut gemacht, finde ich.
Ich habe einen kleinen Callback und zwar zum Thema vom Laster gefallen.
Ja.
Und zwar habe ich was gescreenshottet, NDR Hamburg bei Instagram zum Spiel HEBC im DFB-Pokal gegen Dortmund. Haben die so gefragt, die Trainer jeweils, was sie so sagen. Und da haben sie kurz zusammengefasst von Niko Kovac, voller Fokus trotz Klassenunterschied. Und von Philipp Obloch, der Trainer vom HEBC, der sagte, wir wollen möglichst viel von dem, was wir können, auf den Platz bringen und das Stadion vielleicht 1-2 Mal zum Raunen bringen. Haben sie geschafft. Und dann schauen wir mal, was vom Laster fällt. Wie passt das denn jetzt da rein?
Keine Ahnung. Ich glaube, Philipp Obloch hat das Sprichworte durcheinander geworfen. Dann schauen wir mal, was vom Laster
aber fällt. Ist ja auch komplett klar, was gemeint ist.
Ja, aber also, dann schauen wir mal, was geht, wollte er sagen. Und ob sie sozusagen was mitnehmen können, was sie sich eigentlich nicht verdient haben, weil sie Dortmund so viel besser ist als sie. Also mal gucken, vielleicht können sie sich was erschummeln.
Ja, so ein Glückstreffer.
Also kann man, das Sprichwort kann man so weit ausdehnen, aber mir ist das noch nicht begegnet.
Aber du musst es ja in deiner Definition immer mit was Geklauten zu tun haben. Und da ist ja dann, ist es dann geklaut, wenn Eimsbüttel gegen Dortmund doch ein Tor schießt?
Weil man kann sich zumindest eine Schlagzeile vorstellen, so da wurde ihnen der Sieg geklaut. Vielleicht durch ein bisschen schmutziges Spiel oder einen unberechtigten Elfer oder beim Fußball passieren manchmal kuriose Dinge. Und sowas meint er vielleicht. Mal gucken, was geht.
Also eventuell gewinnen wir und am Ende sagen alle, wir haben Dortmund betrogen
um den Sieg. Der Sieg ist uns vom Laster gefallen. Der Sieg ist Dortmund vom Laster gefallen. Und wir haben ihn nur aufgesammelt.
Auf dem Dortmunder Laster war der Sieg der eigentlich
von
fest
war
verzurrt, aber dann ist er mal scharf um die Ecke gebogen und schon lag er in Eimsbüttel auf dem Platz.
Ich finde, da so, dann wird ein Schuh draus aus dem Bild plötzlich.
Dann passt es auf jeden Fall. Ja, fand ich witzig, dass ich das da nochmal entdeckt habe, weil wir uns so viel darüber unterhalten haben. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Das ist so ein bisschen Etikette im Supermarkt. Das ist ja ein weitreichendes Thema. Und ich würde gern von dir wissen, wenn du an die Kasse gehst, normale Kasse, nicht das SB, sondern aufs Band legst und niemand ist hinter dir,
ja,
legst du trotzdem einen Warentrenner hinter deine Sachen?
Nein.
Nie?
Nein.
Okay. Und machst du das dann, wenn dann doch jemand kommt, dass du den dann selber hinlegst?
Ich habe mein Verhalten hier verändert. Mhm. Ich habe früher ein etwas trotziges, halb asoziales Verhalten an den Tag gelegt, bei dem ich gar keine Kundentrenner hingelegt habe.
Was soll das?
Das entsprang ein bisschen der Sache, dass ich es immer als sehr kleinkariert empfunden habe, wenn Leute, obwohl super offensichtlich war, dass da eine Lücke ist oder dass da die Trennung ist, dass sie dann so super erpicht darauf waren, hier ist es zu Ende, das bezahle ich nicht mehr, das ist meins, das ist deins. Ich wollte nicht so viele Mauern in der Gesellschaft haben. Ich fand diese Trennung blöd. Ich habe mich da zurückgesetzt und ausgegrenzt gefühlt. Und
gegen Mauern beim Wareneinkauf.
So, mein Raum, dein Raum, dieses ganze Scheiße, dann sagt man halt einmal hier. So, dann, also das fand ich, war mir immer super unangenehm. Und gerade weil Leute häufig sehr schnell dabei sind, sowohl vor ihre als auch nach ihre Waren alles zu legen. Also eigentlich ist man ja, eigentlich ist die Regel, man legt ans Ende seiner Sachen. Jeder ist für das Ende verantwortlich.
Dann
ist
ja,
jeder
das funktioniert ja nicht.
Aber manche machen es nicht und so. Und weil manche Leute so überschnell und überkorrekt sind, habe ich mich dann immer vorhin zurückgehalten und gesagt, ja, dann macht euren Scheiß mal, ich spiele bei eurem Kackspiel nicht mit. Dann habe ich aber länger darüber nachgedacht und irgendwann gedacht, das ist ja aber vielleicht für die kassierende Person auch scheiße, wenn die dann manchmal, da sitzt die und dann haben die da, nee, und das ist nicht ganz klar, dann muss sie nachfragen und dann hakt es und dann warten die Leute länger. So aus so einem reinen Service-Gedanken und Effizienz-Gedanken habe ich gedacht, oh, gut, ich beug mich jetzt und ich mache das, aber ich mache es nicht besonders schnell und besonders überkorrekt. Und jetzt noch weiter gedacht, wenn ich die letzte Person bin, kann es sein, dass hinter mir niemand kommt, bis ich fertig bin. Und dann müsste jetzt die kassierende Person wiederum den Trenner nehmen und da durchschieben. Und da würde ich diesen einen Armgriff ihr gerne sparen und mir sparen, wenn er unnötig ist. Und deswegen würde ich ihn erst dann hinlegen, wenn Leute kommen.
Aus Effizienzgründen, dass der Warentrenner nicht auf die Schiene gelegt werden muss.
Ja, einfach oder ein bisschen, ich nehme dir was ab, ist ein bisschen wie Tür aufhalten oder
also da,
Sachen aufheben, die runterrollen in ihrer anderen Person. Jetzt,
mach dir mal bitte selber einen Begriff, was dir jetzt wichtiger ist, weil ich würde nämlich sagen, was du zuerst gesagt hast mit deinem Salmon, mit die Leute sollen nicht so viel Barrikaden errichten,
ja,
das ist doch eindeutig eine Arbeitserleichterung für die kassierende Person.
Ja, aber so
weil
machen die das nicht. Das ist genau, die haben eine Schrebergarten-Urlaubsparzellen-Mentalität, Campingplatz an der Ostsee, wenn sie das machen. Die denken nicht an die kassierende Person. Ich tue das, deswegen habe ich meinen Groll gegen diese Leute zurückgezogen.
Also erstmal kann man ja allgemein festhalten, der Zweck heiligt immer die Mittel.
Nein. Ich musste kurz nachdenken, ob es Gegenbeispiele in der Geschichte der Menschheit gibt.
Mir würde jetzt noch nichts einfallen.
Noch nichts.
Nee. Und dann ist es doch egal, ob die Leute das machen aus Schrebergartenmentalität heraus. Hauptsache, der kassierenden Person ist geholfen.
Dir gefällt kein Gegenbeispiel zu der Zweckheilig, die
mir sag mal ein.
Naja, wenn du halt einfach kannst beliebig
Atombomben
übertreiben. Ja, du sagst einfach, ich töte diesen Menschen, weil der Zweck ist, dass es weniger Menschen gibt, weil die Welt kaputt machen mit ihrer ganzen Scheiße.
Na, wenn
töte ich ganz viele Menschen. Ich mach Thanos.
Es kommt ja drauf
Thanos
an.
Thanos ist der Zweckheilig, die Mittel.
Kommt drauf an, wer.
Thanos macht es willkürlich.
Thanos macht es willkürlich, wobei ich neulich die sehr interessante Frage gelesen habe. Es ging ja Thanos darum, mit seinem Schnipsen die Hälfte der Lebewesen zu dezimieren, damit die Ressourcen reichen.
Ja.
Warum hat er nicht die Ressourcen verdoppelt?
Vielleicht kann er das nicht.
Das
ist ein reiner Todes.
Das ist ein. Nee.
Ist das ein All Everything You Can
Wish For? Ja, so wird das ja auch wieder rückgängig gemacht.
Das weiß ich nicht, ich kenne den Film nicht.
I'm Iron Man.
Also das ist ein ziemliches Plothole dann. Wenn du so eine, du hast ja, wer hat das neulich gesagt? Sei vorsichtig mit Magie.
Ich habe das gesagt.
Ja, genau. Und das ist so ein Beispiel, glaube ich. Zu mächtig.
Ja.
Der Handschuh. Und außerdem habe ich mich auch mal ein bisschen gefragt, ob Thanos eigentlich wirklich das gut durchgerechnet hat, weil die Hälfte erscheint mir echt ziemlich willkürlich gegriffen.
Ja, vor allem, wenn das ins ganze Universum reinragt. Man kann jetzt ja davon ausgehen, dass es möglicherweise auch Planeten gibt, die gut ausgebalanced
absolut
sind.
Absolut ausgebalanced sind. Und die werden auch weggesnappt. Das ist total wenig gut durchdacht. Vielleicht sagt der Handschuh aber auch, ey, nee, jetzt nicht hier irgendwelche Differenzierungen oder noch irgendwelche Nachkommastellen oder so. Hälfte oder nix. Und,
die viel interessantere Frage, die leider viel zu wenig beleuchtet wird, ist, wenn nach 5 Jahren die Leute wieder zurückgesnappt werden von Iron Man, was sind die gesellschaftlichen Implikationen? Also man kommt, da sind 5 Jahre vergangen. Das heißt,
erstmal inzwischen kann die Planierer auch mal haben die Wohnung weggemacht für mehr Arenen.
Ja, oder da wohnen die Leute wieder Menschen wohnen. In deinem Haus.
Ja.
Genau, oder ja.
Ja, daraus könnte man auch mal eine gute Serie machen. Was? Aber dafür interessiert sich Marvel wieder nicht.
Nee, das haben sie immer nur mal so angesprochen, aber nie richtig verfolgt. Verlorene Chance. Na gut, wir sind abgekommen. Der Zweck heiligt die Mittel. Die
Mittel in Bezug auf Kundentrainer.
Ja.
Ach so, genau.
Ja. Da sind wir hergekommen.
Also, ja, deswegen habe ich ja auch meine Haltung geändert und mein Doing geändert.
Mhm.
Erst war das eine Zeit lang mein Impuls, das nicht zu tun, weil ich das blöd fand. Wahrscheinlich habe ich einfach 2-3 Mal gemerkt, wie jemand so unangenehm, unsympathisches gemacht hat.
Was ich ab und zu ganz gerne mache, ist, wenn ich dann da hinkomme und keiner hinter dem vorherigen Einkauf liegt, dass ich den so passiv-aggressiv da so ein bisschen zu doll drauflege. Weil ich schon das Gefühl habe, dass
ich glaube, solche Leute wie du haben mich dazu gebracht,
ja, das gar nicht mehr zu machen. Ja, ja, ja.
Ja, also ich bin insgesamt sehr umsichtig in diesen Dingen. Es gab auch schon Situationen, wo irgendwie dann jemand wieder weggegangen ist und dann war ein Kundentrainer zu viel da und dann habe ich den zurückgelegt. Also ich helfe schon mit bei all diesen Sachen, gerade in Dienstleistungsbereichen oder so, wo viele sich wiederholende Tätigkeiten sind und ich sage, dann mache ich das mal kurz. Ja, da clashen bei mir.
Aber
so,
früher nicht, früher hast du es nicht gemacht.
Ja, aus so einer moralisch, wie habe ich es genannt am Anfang? Weiß ich nicht.
Also man kann festhalten, je mehr du dich von deiner eigenen Misogynie entfernt hast, desto freundlicher wurdest du in deinem Verhalten auch anderen Menschen gegenüber.
Nein.
Naja doch, das korreliert
viele
doch.
Viele falsche Annahmen, das korreliert nicht. Zumal es Misogynie gab in meinem Leben.
Das ist eine Kausalität, du hast recht, ich habe mich geirrt.
Korrelation.
Auch das.
Wollen
wir über Mode sprechen?
Ja, bitte. Endlich.
Und zwar habe ich festgestellt, habe mir neulich länger Gedanken drüber gemacht, Cappies.
Ja, wie du sie trägst.
Wie ich sie gerade trage. Haben in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren, oder man kann es wahrscheinlich noch weiter zurück in die Vergangenheit machen, da bin ich aber nicht so drin, deswegen würde ich jetzt mit den letzten 15 Jahren überblicken wollen, eine krasse, interessante Evolution durchgemacht. Ja,
das fällt mir bei deinen Cappies immer auf.
Ja, genau, weil ich, wenn ich...
Weil du am Puls der Zeit bist.
Ich bin am Puls der Zeit. Nein, ich bin immer einen Schritt zurück, muss man sagen.
Mhm.
Also meine Zeitrechnung Cappies beginnt dann halt so vor rund 15 Jahren mit diesen sehr breiten, wo die Krempe ganz gerade ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob das ein Skater-Style-Hip-Hop ist. Trucker ist doch auch gebogen.
Ja.
Also würde
ich weiß, was du meinst. Es kommt auch ein bisschen aus dem Hip-Hop. Es hat
ja, dieses, genau.
Vielleicht noch nicht ganz runtergezogen
genau,
sind.
Genau, auch ein bisschen schräg gerne. Ja. Ne? So, und dann dass ganz, der Schirm nicht gerade nach vorne geht, sondern ein bisschen zur Seite, nicht ganz zur, nicht 90 Grad, sondern 30 Grad zur Seite vielleicht. Genau, das war dann für ein paar Jahre so das Ding. Dann wurden die abgelöst vom Style her, so wie ich sie ungefähr gerade trage, die teilweise als Dead Caps bezeichnet werden.
Das zu Recht auch.
Ich glaube, man kann sich was darunter vorstellen, auch wenn man es jetzt gerade nicht sieht, was sie auch.
Flacher.
Flacher, schmaler, liegen komplett auf dem Kopf auf, also haben keinen Abstand sozusagen. Manchmal ist da ein bisschen mehr
Material. Und werden in der Regel gerade getragen.
Aber nicht mehr heutzutage. Ganz neu ist, dass die wieder rückwärts getragen werden. Jetzt werden Cappies wieder rückwärts getragen. Ja. Das ist mir ganz häufig aufgefallen bei jungen Männern.
Ja.
Und dann habe ich das auch mal gemacht und mir angeguckt. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig das Gefühl, das ist meinem Alter nicht mehr angemessen.
Kann sein. Das ist der Steve Buscemi.
Ja, genau. Hello, fellow kids. Genau.
Das ist also, interessant. Ich finde, also natürlich hat man immer schon gesagt, Cappies rückwärts tragen, das ist ja auch so ein 90er-Ding irgendwie ein bisschen. Das ist ja totaler Quatsch, weil der Schirm hat ja eine Funktion und wenn man ihn umdreht, dann bringt er ja gar nichts mehr. Das ist ja nur noch Deko. Ja, that's the fucking point.
Ja.
Das ist Jugendkultur. So, ich finde es viel cooler. Ich finde, gerade Cappies mag ich nicht so gerne. Ich finde, dieses Dad-Cap-Ding ist genau richtig, weil da habe ich vor Augen Väter, Touristen, die mit so einer Bauchtasche und einer etwas zu engen Shorts am Strand stehen und mit der Sonnenbrille so über das Meer gucken und diese Cappy aufhaben, weil die schützt ja auch und ist ja auch praktisch. Funktionskleidung mäßig. Das ist meine Assoziation, aber ich habe sehr wohl beobachtet, dass das in den letzten Jahren irgendwie so ein Trend war, den ich seltsam fand. Ich freue mich, wenn die Cappies größer, breiter, posiger wieder werden, denn...
Werden sie ja schmaler.
Ach, sie bleiben schmal, aber werden umgedreht.
Ja, genau.
Ich würde mich freuen, wenn sie auch wieder größer und
fetter werden. Aus. Ich habe gerade eben welche
angeguckt. Kommt auch wieder, das ist scheißegal. Du musst immer nur 5 Jahre warten,
dann genau, kommt die Mode Evolution.
Wieder. Es ist ja eher ein Kreislauf bei diesen Sachen. Die Sachen kommen wieder und das war wirklich was Neues kommt, ist echt selten. Ja, ich habe einen zu großen Kopf für Cappies aller Art, deswegen habe ich die eigentlich nie getragen, aber ich habe da fand die nie doof.
Es gibt auch Cappies für große Köpfe.
Und in den ja, aber dann muss man immer schon in so einen Spezialladen oder so gehen oder weiß nicht. Und die haben, früher hatten sie auch eine viel stärkere Biegung. Also vor diesen Platten, die du meintest, waren die ja so häufig so richtig, dass sie so wie so ein Regenbogen fast, wie so ein Tor waren oben, der Schirm. Fand ich auch irgendwie ganz gut. Also ja.
Ja, finde ich trotzdem interessant. Ich frage mich immer, wie sowas dann passiert. Also, wie kommt das? Wo geht das los? Wo läuft die Lawine los?
Irgendein Star hat Bock, das mal so zu machen, dann wird es kopiert.
Selbst Mark Forster ist jetzt zu solchen Cappies übergegangen. Ja. Sieht ganz anders aus.
Ja.
Ganz
es ist
anders.
Auch es ist alles ist so. Und dann orientierst dich ja auch daran. Du guckst ja auch, was haben die so an und was tragen die. Und
naja,
du stellst dir die Casper-Socken.
Ja, das ist eher ein bisschen andersrum. Ich gucke mir jetzt nicht an, was tragen andere und will das auch, sondern ich gucke, was haben die Leute, die ich gut finde, so für Merch. Oh ja. Und das ist dann natürlich häufig an moderneren Trends orientiert,
ja,
logischerweise.
Also du kaufst dir den Merch und der ist dann, und dann bist du das. Ja, okay.
Ja. Außerdem trage ich Mütze meistens auch funktionsmäßig, wenn ich irgendwie das Haus verlassen muss und noch keine gewaschenen Haare habe. Dafür benutze ich Caps.
Okay, also auch wieder praktisch. Ja. Sonnenschutz und die Haare. Ich erinnere zum Beispiel, als ich in der Grundschule war, war East 17 gerade groß.
Die Band?
Die Band, East 17. Und die hatten diese, wo du die Gesichter fast nicht drunter sehen konntest, hohe, glaube ich, also von Schirm zu Oberkante relativ hoch. Und so, und die fand ich sau cool damals. Also halt in der Grundschule.
Wie würdest du Cappy schreiben?
Ja, da habe ich Riesenprobleme mit, weil ich finde, alle Worte sind doof. Deswegen schreibe ich meistens Cap, wenn ich es schreibe, um das zu vermeiden.
Ja.
Ich würde es auf gar keinen Fall mit IE schreiben. Das ist die schlimmste Variante.
Ja.
Ich würde es, glaube ich, mit I schreiben. Weil die Y-Variante behagt mir auch nicht.
Ich finde schon die IE-Variante am besten.
Ach nee. Und mit A oder mit Ä?
Mit A.
Das kannst du ja auch noch haben mit Ä. Mit Ä und IE oder so. Nein, C-A-P-P-I oder C-A-P-P-Y. Ich finde alle doof.
C-A-P-P-Y ist auch richtig doof.
Ist zu niedlich? Das wackelt da eigentlich die ganze Zeit.
Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht die Kerze da hinten.
Nee, das hat aufgehört. Ich glaube, es war vielleicht mein Glas.
Okay.
Aber, wo du diese Schreibweise gerade erwähnst, ich möchte mich an die KI wenden. Vielleicht klappt das ja. Pass auf. Die Spotify-KI, die liest ja unseren Podcast aus und erstellt dann Kapitelbeschreibung oder Titel. Und liebe Spotify-KI, ich spreche jetzt direkt zu dir. Ich hoffe, es klappt und ich hoffe, du wirst es in Auftrag an dich, in einer Kapitelüberschrift festhalten, damit ich weiß, dass es geklappt hat. Ich möchte, dass du mich nicht mit Y schreibst, denn das ist dir widerfahren.
Mhm.
In einem der Kapitel, früher stand das auch anders, früher wurde ich mit I geschrieben, steht ja auch in unserer Beschreibung, da könntest du das auslesen, du Dussel. Ich wollte dich nicht beleidigen, kleiner Spaß unter Freunden, nicht, dass ich irgendwie am Ende...
Du sollst die KI nicht so vermenschlichen.
Und das ist jetzt ein Test, ob du es schaffst, mich in Zukunft wieder mit I zu schreiben.
Ich bin gespannt.
Es wird so ein 1-Minute-Kapitel jetzt.
Und wie heißt das dann? Einfach nur Benny mit I?
Wie heißt das in der Presse? Richtigstellung? Nee, wie heißt denn das?
Gegendarstellung?
Gegendarstellung, danke. Ich möchte, dass es Gegendarstellung heißt. Gegendarstellung zu Bennys Namen.
So soll das Kapitel heißen. Ja. Jetzt wünschst du dir auch noch ganz konkret, wie das Kapitel benannt wird.
Ich bin gespannt,
ob das klappt. Ich bin auch sehr gespannt, ob das klappt. Und jetzt müssen wir aber einfach zu anderen Themen wieder übergehen, um das auch damit, um zu gucken, ob das funktioniert.
Und die Maschine wieder laufen lassen.
Okay. Hallo, liebe KI, auf Wiedersehen. Möchtest du über Politik reden? Würdest du sagen, Friedrich Merz ist ein schlechterer Bundeskanzler als Helmut Kohl?
Es fällt mir ein bisschen schwer, die echte Leistung von Friedrich Merz zu beurteilen und sie zu trennen von seiner Tapsigkeit im Auftreten, seinen Aussagen, die gehören ja dazu.
Ich wollte sagen, das gehört mit zur Leistung. Das gehört
absolut zur Leistung und da schneidet er nicht gut ab.
Nee.
Trotzdem ist er in mancherlei Hinsicht weniger schlimm, als ich ihn erwartet habe. Ich habe das Gefühl, dass er sozusagen inhaltlich, dass er jetzt nicht einfach irgendwie schlimm Dinge lospoltert oder sagt, wir machen jetzt das oder wir müssen jetzt das und dann entstehen völlig unausgegorene Wurstgesetze, sondern das reine Regieren geht so einigermaßen irgendwie, aber sein Auftreten, seine unbedachten Äußerungen, das ist schon ein Problem. Ja. Also es ist schon ein Problem für dieses Land auch.
Ja.
Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wo du meinst, es wurde noch nie so viel Positives in einem Podcast über Friedrich Merz gesagagt. Es gibt bestimmt irgendwelche
Weil du dich gern mit ihm unterhalten wolltest, mal privat.
Das reicht schon. Also er hat, seit er Kanzler ist, bei mir nicht verloren.
Gottes Willen.
Aber das liegt auch, also ich meine, überleg mal, welches Bild du vorher von Friedrich Merz hattest. Was hast du ihm zugetraut?
Ich habe Friedrich Merz tatsächlich, das war noch, als er gegen AKK den Vorsitz, da hatte ich den Eindruck in seinem Auftreten, wie er da für sich geworben hat, ich habe gesagt, ich will den nicht, aber ich habe wirklich gesagt, ich traue ihm zu, die AfD zu halbieren.
Oh, okay.
Das habe ich gesagt.
Das habe ich
ihm. Und das war natürlich völlig falsch,
ja,
weil er hat sie verdoppelt.
Ja. Vielleicht nicht er alleine, aber...
Er hat da schon viel, glaube ich, zu beitragen.
Also, ich habe ihm vorher nicht mehr zugetraut. Ich habe vorher gedacht, um Gottes Willen, das ist völlig unvorstellbar, dass dieser Typ aus der vorigen Vergangenheit, der war ja schon früher älter, als er war, dass der mal Kanzler wird. Und so mit der ganzen Story. Und ich finde... Dafür, für meine Vorannahme hält er sich ganz okay. Aber unabhängig davon ist dieses tapsige Auftreten und diese Aussagen, zu denen er sich versteigt und so. Ich meine, das wusste man eigentlich auch alles vorher, dass er das nicht kann. Aber auch jetzt, also ich meine, ich muss jetzt nicht Olaf Scholz verteidigen. Ich finde auch nicht, dass er einen großartigen Job gemacht hat. Nein. Aber wenn man das jetzt mal nebeneinander stellt und überlegt, da leitet ein Typ dieses Land irgendwie und da will man doch quer durch die Lager dieser Gesellschaft möchte man doch lieber, dass Olaf Scholz das macht, als Friedrich Merz.
Also auf jeden Fall...
Also vielleicht nicht durch die CDU.
Ich glaube, viele Leute sind stark davon überrascht, dass das noch schlechter geht, als es bei Scholz war, was Kommunikation angeht.
Ja. Ja, weil der halt, Scholz hat halt einfach nicht kommuniziert, aber Merz macht aktiv...
aktiv Scheiße.
Aktiv schlimme Dinge. Also, oh, naja, gut.
Also ich glaube, es würden sich deutlich mehr Leute darauf einigen können, dass Merkel zurück...
Ja, auf jeden Fall, na klar.
Und na klar. Ich wäre auch dafür.
Ich finde diese Rufe nach ihr als Bundespräsidentin so witzig. Ich glaube nicht, dass sie das machen
soll. Nee, mach doch Habe Kerkeling.
Aber ich glaube, dass Merkel eine fantastische Bundespräsidentin ist.
Glaube ich auch, aber das
gibt die. Ich glaube, sie wäre eine viel bessere Bundespräsidentin als Bundeskanzlerin, vor allen Dingen jetzt.
Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Aber das würde ich nicht machen. Die wäre ja verrückt.
Ja.
Die soll mal schön ihre Rente genießen. Ja, ich mag Friedrich Merz nicht so gerne. Und wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass man endlich Jens Spahn losgeworden ist. Und jetzt zieht der Bretter bei Partys in Berlin.
Er zieht Bretter?
Hast du das nicht mitbekommen?
Was ist denn Bretter zieht? Ist das eine Sache? Ist das eine Party-Sache?
Ja, ich glaube, ich würde es interpretieren als... Kokainkonsum. Das hat doch Shiagu gestern, glaube ich, gerade erst in einem Livestream von irgendwelchen mir unbekannten Leuten gesagt, dass er auf einer Party war, wo auch Jens Spahn war und meinte, ja, jetzt kann ich es nicht. Ich sage es aber mal, der hat da einfach ein paar Bretter gezogen und heute verklagt Jens Spahn Shiagu.
Wegen der Behauptung, das heißt, er hätte Jens Spahn weiß auf jeden Fall, was Bretter sind bedeutet. Im Gegensatz zu mir. Das spricht nicht für
ihn. Das ist natürlich verdächtig, ne? Ja,
vielleicht hat ihm auch sein ehemaliger Büroleiter das gesteckt. Der zieht auch ein paar Bretter.
Weißt, oh, weißt du das jetzt? Ist verklagt
von Jens Spahns ehemaligen Büroleiter.
Nein. Come get us. Tut euch mit Kim Frank zusammen. Ja. Wir machen uns viele Feinde.
Sammelklage.
Wir machen uns so lange Feinde, bis irgendjemand mal gegen uns vorgeht.
Komm.
In der Hoffnung, dass das hier irgendwann mal so richtig explodiert.
Durch die Decke geht.
Ja. Durch schlechte Publicity.
Ja, also ich würde jetzt mal auch so, wie damals bei Gronkh sagen, wundern würde es mich nicht,
wenn wir
mit Jens Spahn.
Achso, ich dachte, wenn wir jetzt verklagt werden.
Aber ich weiß nichts darüber.
Als junger Vater, also der muss sich jetzt mal, der kann jetzt mal ein paar Jahre warten, bis er wieder ins Partyleben einsteigt. Dann soll er seine Bretter ziehen. Ja. Aber der hat doch jetzt auch Verantwortung für ein junges Kind.
Hat er. So nicht. Jens, falls du daran denken solltest, zum Kokain zu greifen, denk an dein Kind und denk an das ganze Blut an deinen Händen, das du erzeugst, wenn in Kolumbien die Bandenkriege wieder losgehen.
Ja, der hat ja auch darüber hinaus anderes Blut auch noch an den Händen.
Jetzt bist du wieder nicht so im spekulativen Bereich.
Nö. Das könnte ich. Das würde jedem ARD-Faktencheck standhalten.
Louis Klamroth.
Ja. Oh, apropos, kleine Podcast-Empfehlung. Gerade aktuell Hateland Staffel 2 von Louis Klamroth, fünfteilig, über Ronald Schill.
Mhm, habe ich schon gehört, dass es das gibt, ja.
Ja, das ist irgendwie nochmal ganz interessant. Ich habe zum Beispiel einige Sachen gar nicht mehr gewusst. Zum Beispiel hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Also vielleicht für diejenigen, die damals noch nicht geboren waren, als das passierte. Ronald Schill, bekannt aus Adam sucht Eva. Sommerhaus, da war er nicht. Aber er war natürlich bei Promi Big Brother und er war natürlich auch bei Kampf der Reality Stars und noch in
einer dieser Insel auch.
Das ist Adam sucht Eva, wo er nackt war.
Ach so. Ja. Ich habe das alles nicht gesehen, weiß es nicht.
Naja,
jedenfalls. Barnabas, mittlerer Name Barnabas.
Ronald Barnabas Schill war mal kurzzeitig Innensenator und zweiter Bürgermeister in Hamburg, hat mit seiner damaligen Partei rechtsstaatliche Offensive.
PRO. Erst die Schill-Partei, dann PRO. Parteirechtsstaatliche.
Nee, ich glaube, die hieß nie offiziell Schill-Partei. Er hat danach nochmal eine Partei gegründet. Die hieß Pro-DM Schill-Partei. Pro-DM, hatte ich auch vergessen. Auf jeden Fall hat er mal kurz aus dem Stand mit einer rechtspopulistischen Partei im Jahr 2001 19,4% geholt. War dann mitregierend mit der CDU in Hamburg nach 44 Jahren SPD-Vorherrschaft. War was ganz Besonderes. Der hat die Polizei eingekleidet mit neuen Uniformen, womit er aber nur eine EU-Richtlinie umgesetzt hat.
Muss das war man harmlos für ihn, aber ja, er hat auch den grünen Pfeil eingeführt und er hat eingeführt, dass die U-Bahn am Wochenende in Hamburg nachts durchfahren.
Und er hat auch mal kurzzeitig überlegt, ob es eine gute Idee wäre, die Hamburger Polizei mit Harley-Davidson-Maschinen auszustatten und hatte da ein paar von für ein Jahr.
Ja.
Hat sich nicht durchgesetzt.
Neben diesen possierlichen Anekdoten habe ich auch ziemlich schlimme Interna in meinem Zusammenhang gehört, was da so für Aussagen auf den Fluren gefallen sind.
Ja, das
so.
Glaube ich, das wird auch oft offen thematisiert.
Also das war ein richtig schlimmes Schwein.
Schlimmes Schwein, genau.
Ist ja auch immer noch.
Hat Ole von Beust gegen seinen Willen öffentlich geoutet.
Ja.
Dann wurde er rausgeschmissen. Und dann, und das ist das, was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, gab es ja Neuwahlen.
Ja.
Und da hat ja die CDU die absolute Mehrheit gehabt.
Jetzt sage ich dir, das ist der einzige Grund oder der ausschlaggebende Grund, warum ich in die SPD eingetreten bin.
Weil die CDU allein regiert.
Ich konnte nicht glauben, dass Hamburg, meine Stadt Hamburg, diesen Typen honoriert, dass er sehenden Auges in diese Koalition gegangen ist,
ja,
viel zu spät die Reißleine gezogen hat. Und dann ihm dafür applaudiert wurde.
46% oder so.
Ihm wurde applaudiert, dass er Schill absolviert hätte, wobei Schill ohne ihn nie was geworden wäre.
Ja.
Das ist absurd. Ja. Und da habe ich damals gestanden und dachte, absolut mehr, das kann nicht wahr sein, jetzt musst du was tun. Und dann bin ich Sozialdemokrat geworden.
Ortwin Runde.
Guter Grund, finde ich.
Den Namen hatte ich auch seit 10 Jahren nicht mehr gehört. Ja. War mal Bürgermeister.
Ja.
Auch das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
Auch das hat einen Teil dazu beigetragen.
Dass du dachtest, der muss weg?
Nein, dass passiert ist, was da passiert ist.
Ja,
das
kann
ist
ich
ein ganz lieber Mensch übrigens, Ortwin Runde, da würde ich auf jeden Fall mal sagen. Aber ich glaube, der war nicht der stärkste Bürgermeister.
Klingt auch nett, vom Namen her.
Ortwin.
Runde, auch zusammen.
Ja.
Und dann hat einen Schnurrbart auch.
Hat einen Schnurrbart, ein rundes Gesicht, war so ein
Runder Typ. Einfach ein runder.
Wirklich ein korrekter Kerl, aber vielleicht etwas zu lieb für dieses Geschäft.
Ja, das kann man von Friedrich Merz nicht behaupten, um da nochmal die Brücke hinzuschlagen.
Friedrich Merz sieht aus wie eine Karikatur eines, eines Hais in Menschenform.
Oder einfach wie Mr. Burns.
Ja, das ist natürlich naheliegender.
Ja, das wäre es, was ich so aktuell zur Politik zu sagen habe. Außer es gab ja diese kurzzeitige Idee von Björn Höcke zu sagen, hey, Sarah Wagenknecht, werd doch Ministerpräsidentin in Thüringen. Und da habe ich mir gedacht, es war natürlich klar, dass das nicht eine realistische Möglichkeit ist. Und also man kann sehr viel Schlechtes völlig zu Recht über Sarah Wagenknecht sagen, aber sie ist ja nicht blöd. Also die hat ja schon verstanden, was das soll. Aber die Vorstellung, dass, wenn das in der echten Welt so umgesetzt werden würde, dann regiert einfach Putin ein deutsches Bundesland. Mhm. Also generell, wenn irgendwo AfD und BSW zusammengehen.
Und das ist in der aktuellen Zeit einfach so krass brisant. Ja. Also wir haben den Sprengstoff in Leipzig und ich verstehe nicht, wie das nicht durchdringen kann. Aber es ist so, die Leute werden nicht mehr erreicht. Und die glauben das nicht. Die glauben, das stimmt nicht. Die glauben, dass keine Gefahr von Russland ausgeht und dass das alles Panikmache ist und weiß ich nicht. Ich würde jetzt, wenn ich FDP-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt
wäre. FDP?
Ja.
Okay.
Dann würde ich zur Wahl von CDU, SPD oder Grünen aufrufen.
Ja.
Das fände ich, wäre wirklich mein Dienst an der Demokratie.
Ja.
Sagen, wir treten einfach gar nicht an. Bitte wählt eine der anderen Parteien. Nur aber diesmal, nächstes Mal sind wir wieder dabei.
Da erwartest du Charakter von FDP-Menschen?
Ich erwarte Charakter von Demokraten.
Da gibt's, glaube ich, aber da.
Also einfach, weil das so eine Ausnahmesituation ist. In jeder anderen, ich finde, es geht ein bisschen gegen das demokratische Grundverständnis in jeder anderen, aber ich finde, jetzt müssen wir alle Mittel ziehen, die irgendwie vertretbar sind, und das wäre ein vertretbares Mittel.
Wenn diese Folge erscheint, morgen ist Wahl in Sachsen-Anhalt und ich erwarte Schlimmes.
Naja, also es wäre schlimm, wenn die AfD mehr als 1% bekommt. Das wäre aber auch, also jetzt mal ohne Haar gesprochen, es ist auch schon schlimm, wenn die AfD mehr als 25% bekommt. Mhm. Was auf jeden Fall, also ja, natürlich wird es schlimm.
Ja.
Ist nur die Frage, wie schlimm.
Ja. Oh je, und dann, also wenn die Hoffnung auf FDP-Leuten liegt, ich glaube, das wird nichts.
Ich finde erstaunlich an diesem Wahlkampf und an diesem, und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, warum sie da so stark sind, dass es zum ersten Mal ist, dass die AfD in einer Wahl personalisiert funktioniert.
Mhm.
Über diesen Typen mit diesem unglaublich deutschen Nazi-Namen. Also das Ganze, das ist ein Künstlername.
Ulrich Siegmund.
Ja. Siegmund. Das ist einfach, da kannst du dir jeden Indiana Jones Film vorstellen, dann ist da einfach der Nazi-General, und er sieht auch genauso aus. Es ist einfach.
Aber wie die Leute also erreichen, die nicht einfach dieses Weltbild haben, das durch diese Partei repräsentiert wird, die gibt es ja zweifellos. Ne? Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, Russland ist sowieso besser als USA und mit denen wieder zusammenarbeiten, damit wir billiges Gas kriegen und auch, ne, damit wir nicht auch zerbombt werden, möglicherweise. Keine Ahnung, was da die Ideen hinter sind, aber, und Ausländer sind auch scheiße, deswegen total überzeugt, dass man die jetzt nicht mit Argumenten, die genau das in den Mittelpunkt stellen, erreichen, völlig klar. Aber das werden ja nicht 42% sein. Hoffe ich jedenfalls. Es werden nicht 42% der wahlberechtigten Menschen in Sachsen-Anhalt genau dieses Weltbild in sich tragen, sondern die haben doch auch ein Interesse an Demokratie.
Ja, oder die sagen einfach, ach Mensch, das war doch einfach alles Mist immer und das, lass doch mal den Neuen da. Und also die größte Sorge, die ich habe, ist, wenn die AfD den Ministerpräsidenten stellt, wenn sie in die Regierung kommt, geschweige denn, wenn sie die absolute Mehrheit bekommt, dann wird Folgendes passieren. Dann wird nicht eine Woche später in Sachsen-Anhalt alles brennen, dann wird nicht Putin einmarschieren, dann werden nicht sofort die Mieten steigen, dann wird nicht sofort der Spritpreis in Sachsen-Anhalt hochgehen, dann werden nicht sofort alle Schulen geschlossen, dann werden nicht sofort alle Lehrer entlassen. Es wird sehr wenig erstmal spürbar sein. Und dann werden all die Leute in Sachsen-Anhalt sagen, Alter, und davor habt ihr uns gewarnt, sag mal, habt ihr eine Klatsche, dafür sind die Leute aus ganz Deutschland hergefahren, davor habt ihr von Weltuntergangsszenarien gesprochen. Und das ist die eigentliche Verharmlosung der AfD, die dann passieren wird. Völlig egal, wie die regieren oder so. Es wird erstmal eine so große, na kommt, geben. Und all die Argumente, mit denen es so massiv gewarnt wird, und das ist die Gefahr für die Demokratie, die Gefahr für die Sicherheit und so weiter, wird sich in den Augen dieser Menschen als lächerlich entpuppen. Und in den anderen Bundesländern werden die sagen, dann können wir auch die AfD wählen.
Ja, cool. Auch schöne Zukunftsaussichten. Ich könnte mir eher vorstellen, dass irgendwie gerade in der heutigen Zeit und mit dem Vorbild Donald Trump und andere Populisten auf der Welt, dass erstmal so versucht wird, Symbolpolitik zu machen und dann wahrscheinlich auch mit Dingen, die sehr viel Ärger und sehr viel negative Reaktion hervorruft.
Der wird super staatsmännisch auftreten. Der wird Leute empfangen bei sich in der Staatskanzlei, der wird zu Veranstaltungen gehen, der wird alle möglichen Dinge tun, um präsidial zu wirken.
Und dann werden andere Leute sagen, hä, und das ist ein gesichert rechtsextremistischer
Verband. Ja, wenn das gesichert rechtsextrem ist, dann bin ich auch gesichert rechtsextrem.
Aber hast du dem mal wirklich das Parteiprogramm oder das Wahlprogramm, ja, das Regierungsprogramm, wie sie es nennen?
Also erstens müssen die nicht alles umsetzen, das ist ja sowieso scheißegal.
Nee, aber
zweitens werden die ihre Schweinereien schon machen können, indem sie Einfluss nehmen in den Bereichen, in denen man gar nicht so viel unbedingt zwingend mitbekommt.
Ja, und wo man auch nachhaltig Sachen kaputt machen kann.
Ja.
Und wenn das dann wirklich dazu führt, dass da noch weniger medizinisches Personal zum Beispiel arbeitet, weil die auch ganz explizit weg sollen in einem Bundesland, wo es sowieso zu wenige gibt, dann leiden wieder Leute, die da eigentlich gar nicht drunter leiden sollten.
Ja.
Aber es macht keinen Unterschied. Und das ist doch, ich verstehe auch nicht, wie das gelingen kann. Es wird ja die ganze Zeit in den Wahlprogrammen und in den Reden und in den TV-Duellen wird ja sozusagen eine Welt versprochen, wie früher, die es aber früher gar nicht gegeben hat.
Ja.
Und wie kann das gelingen? Wie kann man bei Menschen so eine Dissonanz hervorrufen oder wie entsteht diese Dissonanz zwischen dem ja auch wirklich selbst Erlebten?
Das ist ein diffuses, das ist einfach ein diffuses Gefühl. Das ist völlig egal. Da kommt es auch nicht mehr auf echte Vergleiche an, sondern das ist einfach nur, wenn du jetzt wegen irgendetwas unzufrieden bist, dann kannst du dir auf jeden Fall vorstellen, wie es besser wäre. Und ob das nun wirklich verortet ist, realistisch, das hatte meine Frau mir erzählt, dass sie irgendwas gehört hat, dass er dann konfrontiert wurde damit, okay, sie wollen also zurück, was ist denn ihr so? Und dann die 90er. Und dann wurde gesagt, ja, Arbeitslosigkeit in den 90ern so. Und dann hat er gesagt, ja, darum geht es nicht, es geht um ein Gefühl,
ja,
zu dem die Leute zurück wollen.
Ja, aber ich glaube, die Leute verstehen nicht, dass ein Großteil dessen, was vielleicht dann auch gut war in den 90ern, gar nicht die nackten Zahlen waren, weil offensichtlich waren sie es nicht, weil ziemlich viel deutlich schlechter war als heutzutage. Aber sie waren einfach jünger.
Auch das macht
also sein. Menschen, die die 90er ach, bewusst erlebt haben, waren in den 90ern.
Also, können die uns wenn man jung Attraktivität ist, und unsere Sorglosigkeit zurückgeben. Ja,
aber ich glaube, dass die Leute das nicht gut auseinanderklamüsert bekommen, dass das halt gar niemals wiederkommen kann, egal was man politisch verändert.
Ja.
Und selbst wenn dieselben Verhältnisse heute so reingebeamt werden würden, wie sie in den 90ern geherrscht haben, würden die Leute kein Deut glücklicher sein. Sie werden
unglücklicher wahrscheinlich.
Ja, mit großer Sicherheit.
Aber das ist ja auch, die AfD macht die Leute ja aktiv unglücklich mit ihren Kommentaren. Und sie dann, das ist so und wir wissen jetzt, es wird, also du kannst es auch kaum verhindern. Du kannst halt verschiedene Dinge machen und die werden hoffentlich auch alle gemacht. Du kannst den Staat wappnen, du kannst die Medien und die Justiz irgendwie wappnen, aber am Ende musst du mit diesen Menschen umgehen dann. Und es wird ja auch nicht besser, wenn sie nicht die absolute Mehrheit bekommen.
Nee.
Was ist denn dann? Dann regiert Sven Schulze mit 98 Parteien, die sich alle wirklich richtig zusammenreißen müssen. Und zwar richtig zusammenreißen müssen.
Aber wie kann denn heutzutage unter diesen Vorzeichen die CDU immer noch sagen, AfD und Linke sind gleich schlimm?
Ja, weil, das muss man auch dazu wissen, die CDU-Ostlandesverbände, das sind richtig schlimme Leute.
Ja.
Also wirklich
ja,
schlimme Leute.
Aber das ist ja auch die Maßgabe der Bundesregierung und das ist ja eigentlich fast die Maßgabe im gesamten Land. Brandmauer nach aber rechts die, und links.
Ja,
ja,
das
ist doch Quatsch.
Weil überall in der CDU diese Leute auch immer noch rumlaufen. Mhm. Und das sind Leute, mit denen willst du eigentlich auch schon nicht koalieren. Das ist schon ein Kompromiss, wo du richtig zusammenbeißen musst. Mhm. Aber es gibt halt die AfD. Und wenn du die AfD und die CDU zusammenzählst, hast du eine erschlagene Menge von Leuten, wo du sagen willst, damit kannst du keinen Staat machen. So.
Also meinst du, es gibt eine realistische Gefahr, dass wenn die AfD es nicht zur absoluten Mehrheit schafft, dass dann doch eine Koalition aus AfD und CDU? Ich glaube, machen sie nicht, ne?
Ich glaube nicht, dass sie es machen. Also Ich habe ja immer auch Probleme mit der Linkspartei gehabt und habe die auch immer noch, aber ich würde immer lieber in einem ostdeutschen Bundesland mit einer Linkspartei, mit einer ostdeutschen Linkspartei, gerade wo die Wagenknechts und so rausgezogen sind, ja, als mit einer ostdeutschen CDU zusammenzuarbeiten. In Schleswig-Holstein oder in Westdeutschland wäre das andersrum. Aber also es ist auch, die Landesverbände sind unterschiedlich und so weiter, da muss man immer genau hingucken. Aber die CDU im Osten ist schon schwer. Also
gibt bestimmt auch da Unterschiede.
Na klar, und es gibt, auch ganz tolle Menschen, die sich in der CDU in Brandenburg engagieren und so. Das ist alles richtig, wesentlich mehr als in der AfD. Aber, boah.
Ja, das könnte ein düsterer Wahltag morgen sein.
Also könnte es.
Morgen Sonntag, aus Folgenveröffentlichungsperspektive gesprochen.
Ich habe zu kurzzeitig mal überlegt, ob ich nach Sachsen-Anhalt fahre.
Um da zu wählen?
Es gab tatsächlich, ich bin ja gar nicht mehr politisch aktiv seit Jahren, aber es gab tatsächlich rührende Aufrufe über meine ganzen parteiinternen Verteiler, wo so Stories von Leuten, was die aushalten müssen, die WahlkämpferInnen für die SPD.
Den Grünen, das habe ich neulich im Fernsehen gesehen.
Und was dann aber an Solidarität kommt und was die für Stories erzählen und wie die Leute darüber fahren und was die machen und so weiter und wie die unterstützen und so weiter, das ist wirklich wholesome und schön. Und das ist, also die tun echt was für den Erhalt der Demokratie.
Ja.
Und das finde ich, also jetzt, du kannst von der Bundesregierung, von Lars Klingbeil und sonst was halten, was du willst, aber diese ehrenamtlichen, freiwilligen Basismitglieder von den Grünen und von der SPD, die da gerade versuchen, das rumzureißen, das sind Menschen, die wir stärken müssen.
Mhm.
Auch indem wir sagen, Leute, gut, dass ihr das macht.
Ja, wir sind 10.000 Euro.
So, vielleicht das, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was hilft. Redet mit euren
Verwandten. So kriegt man vielleicht dann doch FDP-Leute dazu, das Richtige zu tun, indem man ihnen dafür einfach 10.000 Euro bietet.
Redet mit euren Tanten, die da wohnen und bewegt sie zur Wahl zu gehen.
Unbedingt. Irgendwas Demokratisches. Ist dann auch fast egal was. Nee, ist nicht ganz egal was. Also schon sinnvoll, da strategisch drauf zu gucken. Die Stunde ist vorbei.
Die Stunde ist rum.
Mhm. Hast du noch was?
Ja, ich habe einiges. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom Vibe her, ob wir jetzt auf dieser schweren Note enden oder ob das gerade gut ist, weil einfach morgen die Wahl ist. Oder ob ich noch einen leichten Abbinder mache. Was glaubst du?
Du machst, schwere Note enden.
Okay. Alles klar.
Ja, das war doch eine ganz mittelmäßige Folge. Danke fürs Zuhören. Wir gucken, was die KI von Spotify so kann.
Ja.
Schaut mal. Warum hast du meine Platte auf den Boden gelegt?
Weil ich dachte, die
macht
die
Wackelgeräusche. Ach so, weil du die macht die Wackelgeräusche.
Hat sie aber gar nicht.
Nee, unwahrscheinlich auch.
Gut. Ist das nicht interessant, dass morgen zum Wahltag in Sachsen-Anhalt das neue Farin-Urlaub-Album erscheint?
Zwei Tage vorher erschienen ist.
Morgen ist ja Freitag. Warum hast du denn eben? Veröffentlichung.
Habe ich sogar direkt. Das wird wieder eine Situation sein, wo du beim Hören denkst, er hat es ja genauso gesagt. Veröffentlichungsdatum der Folge ausgesprochen. Aber trotzdem
ist es schön, das Cover ist ein lächelnder Grinser von Olaf inmitten von schwarzen Regenschirmen.
Ja, von sehr kleinen Menschen
offenbar. Fühlt sich auch, glaube ich, der durchschnittliche Wahlhelfer in Sachsen-Anhalt gerade, der für die demokratischen Parteien was macht. Nur, dass er nicht lächelt. Aber dass er wünschen euch,
in die Zukunft blickt,
dass ihr das Lächeln nicht verliert und weitermacht und einfach dem Hass entgegenlächelt.
Und vielleicht gibt es da doch gute Beispiele für der Zweck heiligt die Mittel, aber da muss ich nochmal nachdenken. Mal gucken, wie die Wahl ausgeht. gut, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, gehabt euch wohl und Kauabanga!